Herzlich willkommen zu Swiss und Harms Folge 4. Wir sehen uns heute tatsächlich nur über Video und telefonieren. Das ist hier ganz aufregend heute. Denn ich bin in Hamburg auf St. Pauli. Und du bist wo?
Warum musst du immer diese St. Pauli-Karte so reiten, Digga? Ich bin auf St. Pauli.
Keine Ahnung, ich bin in einem Alter, wo ich mich mit fremden Federn schmücken muss, okay. Weil meine eigenen fallen mir
ja
aus.
Okay, ja, ich bin in Friedrichskoog. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist an der Nordsee und hier ist so eine Robbenauffangstation und wir als Band versuchen ja immer was Gutes zu tun jedes Jahr und wir sind hier und haben schon ein paar Robbenbabys gerettet.
Habt ihr schon ein paar Robben aufgefangen?
Genau, wir haben schon ein paar Robben aufgefangen und die wohnen jetzt hier bei uns. Wir wohnen in so einem Haus, das wir gemietet haben, mit so einem Whirlpool, da schwimmen gleich
auch schon. Gekauft, komm, ihr habt es gekauft.
Nee, das ist nicht drin, Christian. Da muss man muss auch nicht immer diese Superstar-Illusion den Leuten so geben. Das ist nicht drin, aber wir haben uns wirklich unser Geld zusammengespart, gemietet und einmal im Jahr wollen wir halt auch den Robben was Gutes dafür tun. So.
Also was ich halt ein bisschen Panne finde, dass du irgendwas von Friedrichskoog oder Coop oder so redest und ich weiß genau, du bist auf Sylt, ich sehe im Hintergrund genau den Leuchtturm, den einen, also
stimmt, ja. du bist ein richtiger Syltgänger, ne?
Ja.
Muss ich sagen, genau. Das konnte ich mir tatsächlich, das ist bei mir nicht drin gewesen, ich erinnere mich an einen ganz furchtbaren Campingurlaub mit meinen Eltern. Im Regen zwischen den Dünen neben uns so eine junge Gruppe Leute, die Techno-Party gemacht haben. Und mein Vater war die ganze Zeit, hat im Auto gesessen und eine Kippe nach der nächsten geraucht. Und seitdem ist auch immer, wenn Leute zu mir sagen, so, ey, wollen wir mal campen gehen, sage ich so, ey, bitte, bitte nicht. Ist wirklich, ich bin so, Glamping kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Ich überlege im Herbst nach Slowenien wandern zu gehen mit ein paar Jungs.
Glamping heißt sowas.
Kennst du Glamping
okay,
nicht? Wenn es bisschen.
Ja, ich verstehe jetzt den Begriff, aber ich kannte ihn vorher nicht.
Nein. Ja, natürlich.
Alles geil.
Das ist für Leute, die. Nein, also guck mal, Spaß beiseite. Wir sind hier in Friedrichskoog. Wir machen das einmal im Jahr als Band. Mieten wir uns ein Haus, immer mit Sauna, mit Whirlpool, mit allem drum und dran. Und da machen wir Musik, also bauen alles auf und hängen aber auch viel rum. Ey, es ist Ausschlafen, wir machen Sport, wir machen...
Aber probt ihr oder es geht um Songwriting maßgeblich?
Ja, wer probt, hat Angst. Proben haben wir nicht. Nein, wir machen Songs, also wir machen Skizzen und das ist jetzt gerade wieder die Zeit des Jahres. Wizzy hat tatsächlich mit Ferris gespielt, am Wochenende noch in der Schweiz.
Kommt ja, den habe ich da reingequatscht.
Genau, kommt ja, habe ich schon gehört. Und kommt jetzt gleich an am Bahnhof Michaelisbronn oder Michaelsbronn. Tobi holt ihn da ab, dann kommt Wizzy auch.
Westerland heißt
es. Und wir machen noch zwei Tage. Lange Rede, kurzer Sinn genug von mir. Christian, wie geht es dir?
Sag ich dir gleich, ich wollte ganz kurz
tatsächlich nochmal ganz schlecht gerade.
Es war nämlich ganz, du hörst mich ganz schlecht?
Ja.
Wie ist denn das so?
Ist das ja,
so
jetzt besser? Ist es besser gerade.
Ich wurde auf Sylt das erste Mal, wann waren das? 22 war doch der Sommer, wo das erste Mal die ganzen Punks rübergefahren sind und dann im Park waren, glaube ich. Und da bin ich langgelaufen mit meinem Sohn und da wurde ich erkannt, aber nicht als Sänger von Lord of Lost, sondern als Produzent von Swiss.
Im Ernst?
Hey, du bist doch der Produzent von Swiss, Mann! Ich so, ja, geil und so. Und dann habe ich mich zu denen gesetzt, dann habe ich mit Mika da eine halbe Stunde gehockt und habe mit diversen Leuten, mit irgendwelchen missglückte Weltpullis coole Gespräche geführt. Und dann sind wir weitergelaufen, mein Sohn und ich, irgendwie, keine Ahnung, Eis essen. Und ich hatte so ein Shirt an mit so einem Avengers-Shirt und vorne war so ein A vorne drauf. Und dann haben mich die Bullen angehalten und gefragt, ob ich denn wüsste, wofür dieses A stünde. Und dann habe ich gesagt, ja, das steht für Avengers. Jetzt bist du weg.
Warte mal kurz, hat es gerade aufgehört aufzunehmen, Jakob? Okay, es war kurz weg. Keine Ahnung, aber ich glaube, du hast eh geredet. Ja, Leute, ihr seht, ey, das ist diese Technik, ne? Also erzähl weiter, entschuldige bitte.
Naja, Internet ist ja auch noch Neuland für uns. Oder meinte ich so, naja, ich weiß, wofür das A steht, das ist dieses Avengers. Und dann fingen die irgendwie an mit Anarchie und Antifa und bla 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 bla. Und wollten uns dann nicht gehen lassen und haben gesagt, dass ich hier an der Stelle auf der Insel nichts zu suchen hätte und da gern wieder in den Park gehen soll zu meinen Freunden. Und dann hat der eine tatsächlich gegoogelt und meinte, also ich übertreibe das jetzt ein bisschen nach dem Motto, Chef, der Mann hat recht, das ist tatsächlich ein Avengers-Shirt. Und das war so, so peinlich für die. Also es war schön. Es war eine schöne, auch für meinen Sohn eine Lehrstunde, wo ich gesagt habe, siehst du, auch dein Freund und Helfer kann sich mal irren.
Ja, das ist für uns natürlich noch, wir sind ja noch diese autoritätshörige Generation, ne, die natürlich, wenn der, bei uns war es ja auch noch der Wachtmeister, wenn der Wachtmeister was sagt, dann ist das so.
Nee, aber wie es mir geht's, zu der Frage, mir geht's gut, ich bin nämlich auch tatsächlich gerade voll im Songwriting-Film, nur mache ich das hier halt in Hamburg, nein, auf St. Pauli. Deshalb kann ich das total nachvollziehen. Also Ideen sammeln ist gerade hier, also Bock tierisch. Ich habe sogar noch ein paar Fragen zum Songwriting. Aber wie geht's dir denn? Geht's dir gut?
Mir geht's tatsächlich ganz gut. Ich nehme mir noch auf, Jakob. Ja. Wir sind, ey, ohne Jakob, ich wäre aufgeschmissen. Du siehst, die sitzen hier gerade um mich rum.
Wir haben heute also quasi als Gast auch Jakob im Hintergrund.
Genau, muss man Jakob sagen, im Hintergrund, Matze auch, der zockt mit seinem High-End-Daddle-Computer, zockt der hier sich durch Welten. Mir geht's ganz gut. Ich bin tatsächlich, ich habe hier eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich werde hier immer oder ich werde allgemein immer so zwischen 6 und 7 wach. Und in Hamburg mit dem ganzen Family Trouble ist man dann natürlich, steht man auf. Und hier mache ich eine Sache, ich werde dann wach, so um 6:30, 7. Und ich habe es immer morgens...
Weil die innere Uhr dich quasi weckt, ja?
Natürlich, genau. Und ich habe es morgens immer, dass ich sehr... wenn ich schlafe, ist mein Tinnitus ziemlich laut. So, ich werde dann wach und habe ziemlich Dings. Und dann setze ich mir...
Aber was meinst du mit ziemlich laut? Hast du immer einen und der ist dann einfach nur lauter, oder?
Also ich habe... Am Tag verläuft sich das, ne? Also wenn ich aufstehe, das hat, glaube ich, auch echt mit der Durchblutung und so zu tun.
Ja, klar. Boah, dann kriege ich das. Musst du echt mal gucken mit Blutverdünner und so, ne? Bro, wenn sowas nicht weggeht, weil da bist du am Hörsturz immer nah dran. Ne?
Nein, Bro, das habe ich seit 1000 Jahren, Alter. Das okay, ist, gut. Danke für den Tipp, aber.
Ja. Ich meine, weil sowas kann echt ungeil sein.
Ja, voll. Auf jeden Fall, aber es ist, keine Ahnung, woran es genau liegt. Auf jeden Fall morgens oder wenn ich schlafe so. Und dann werde ich wach und dann packe ich mir halt diese Kopfhörer hier rauf und höre so ein bisschen binaurale Beats. Ey, Dicker, und ich knack einfach noch 2 Stunden. Stehe dann um 9 auf und das ist herrlich, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade auch ein bisschen spazieren. Ja, das ist immer ein bisschen, tatsächlich war jetzt hier gerade, es gibt hier so eine Landzunge ins Meer rein. Und da bin ich einmal rausspaziert und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, wenn ich in der Natur bin, überfällt mich so eine Melancholie. Ich weiß gar nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Es hat irgendwie, fühle ich mich so verbunden mit der Welt, mit der Natur und keine Ahnung, irgendwie toucht das so Synapsen bei mir. Ich habe dann irgendwie immer das Gefühl, ich denke dann immer sehr an meinen Papa und das passiert mir oft, wenn ich draußen bin, wenn ich so mit den Naturgewalten irgendwie in irgendeiner Form mich denen aussetze. So.
Also, das passiert mir auch, allerdings so wetterabhängig tatsächlich. Also ich bekomme das nicht, wenn die Sonne irgendwie brät. Aber gerade an der Nordsee, wo meistens Wind ist und auch Regen, und so Naturgewalten auch tatsächlich Naturgewalten sind und nicht ein laues Lüftchen mit einem türkisen Meer, dann habe ich auch solche Gedanken. Aber ja, ich muss sagen, ich genieße die, auch wenn es manchmal traurig ist, ich genieße das, weil es so eine Tür aufmacht in mir drin, die vom Stadtleben meistens zugehalten wird.
Ey, Bro, ich sag dir eine Sache. Ich bin so froh über melancholische Momente, weißt du? Also es ist, das klingt jetzt sehr... Mein Gott, so ein bisschen so pseudopoetisch, aber seit ich denken kann, ist irgendwie die Melancholie ein treuer Weggefährte durch mein Leben. Kennst du das? Es ist irgendwie...
Du bist doch ein Grufti.
Ja, ein bisschen schon. Ich sitze hier auch gerade komplett in Schwarz und wenn ich dann mich in so traurigen Momenten zum Beispiel so an meinen Papa denken muss, da fühle ich mich ihm auf der anderen Seite auch so nah wieder, weißt du? Es ist so, wie du sagst, man wird so betäubt vom Stadtleben, von dem ganzen Kram, den man macht. Und da geht irgendwie so ein Gate auf. Und das ist zum Beispiel auch gerade eine krasse Sache, die ich merke so beim Musikschreiben. Ey, die letzten 2 Jahre sind echt in meinem Leben so schlimme Sachen passiert. Und ich merke manchmal, dass ich wie so eine natürliche Reaktion der Psyche oder des Geistes, der Geist so Straßen zur Seele dicht macht, weißt du? Also irgendwie zu den eigenen Gefühlen. Und ich merke das manchmal, dass ich so auf eine Art und Weise über die letzten 1, 2, 3 Jahre voll verknöchert bin, emotional. Und dass es voll meine Herausforderung gerade ist, wieder auch bei Musik machen, weißt du, einen Zugang zu diesen Gefühlen und Bilder dafür zu finden, weil ich das irgendwie dicht gemacht habe, um durch die Zeit
zu kommen. Ich frage mich immer, wie viel macht man davon eigentlich mit Absicht? Weil ich kenne das auch und dass ich teilweise merke, bestimmte Dinge berühren mich gar nicht so, wie sie sollten. Und ich mich frage, sind das tatsächlich die Einflüsse von außen oder sind die vielleicht auch manchmal nur die Ausrede? Und man macht das tatsächlich zum Teil auch mit Absicht zum Selbstschutz, also weil man einfach selber das Gefühl hat, man muss irgendwie dicht machen. Und sich so, um sich Zeit zu nehmen, wo man auch wieder die Tür aufmachen kann. Zumindest habe ich das Gefühl, ich mach das tatsächlich zum Teil über bestimmte Zeit mit Absicht irgendwie dicht, weil es sonst einfach schwer erträglich ist, wenn es immer so auf einem liegt und ich es lieber phasenweise zulasse und mich davon auch richtig mitnehmen lasse und da auch tatsächlich kreativ anders draus schöpfen lasse, als wenn man schöpfen kann. Als wenn man in so eine Gesamtmelancholie kommt, die immer so überm Leben liegt, wie so ein Schatten.
Ja, voll. Also, das schaffe ich schon ganz gut. Also, verstehst du, ich gehe nicht durch den Tag und bin irgendwie den ganzen Tag niedergeschlagen oder so. Aber ich glaube, dass einfach die Sachen, die einem passieren, dass das schon sehr, also ich glaube, dass das wie so ein Selbstschuss der Seele ist, weißt du? Also so wie zum Beispiel auch das Stockholm-Syndrom, weißt du? Du wirst von jemandem entführt und bist in seiner Gewalt und irgendwie ein Coping-Mechanismus ist, dass dein Geist dir einredet, hey, den liebst du doch oder du überidentifizierst dich mit dieser Person.
Und eine positive Abhängigkeit auf einmal schaffen.
Genau, also so, du redest dir ein, das ist irgendwie selbst gewählt auch. Und so muss ich sagen, es ist schon auch, glaube ich, bei dieser Geschichte, dass ich halt irgendwie merke, dass mein Geist, um auch zu funktionieren, weißt du, also die letzten 2, 3 Jahre war ja nicht irgendwie Zeit, wo man sich, hey, besonders wenn man ein Kind hat, wenn man Familie hat, man kann ja nicht irgendwie sagen, so.
Du musst für andere stark sein. Ja.
Ebenso.
Du nimmst dich selber raus aus der Gleichung.
Ne, da ist ja auch noch meine Mama, die jetzt allein ist und ja, man ist ein Stück weit, ist man zum, das klingt blöd, aber man ist ein Stück weit, ist man zum Familienoberhaupt aufgestiegen, auch wenn das Wort Aufstieg sich da komisch anfühlt. Aber weißt du, was ich meine? Und man kann halt nicht sich groß diese Zeit nehmen irgendwie. Und in solchen Momenten merke ich dann irgendwie wieder, wie sehr das noch wehtut und wie schwach ich mich auch damit manchmal fühle. Und ja, was für ein Verlust das irgendwie auch gewesen ist. So. Aber ich finde jetzt...
Meine Eltern...
Ja.
Sorry,
sag nee, jetzt mal. Bitte, sag du.
Nee, also meine Eltern sind ja glücklicherweise noch am Leben, aber sie sind halt auch schon echt alt, ne? Mein Vater ist 83, meine Mutter 80. Und meine Mutter hat zweimal Brustkrebs besiegen müssen in den letzten 13, 14 Jahren. Krass. Und ist ja echt durch die Hölle gegangen. Und das heißt, ich habe mich immer damit auch auseinandersetzen müssen, mit dem, was passiert denn, wenn sie geht. Und sie auch eine ganz klare Ansage gemacht hat. Sie meinte, wenn das nochmal wiederkommt, nochmal Chemo macht sie nicht.
Ach krass, sie hat Chemo so gemacht auch?
Zweimal
Chemo. Heftig.
Genau. Und das hat sie halt einfach echt, echt gekillt. Sie hat gesagt, nochmal macht sie nicht. Und dieses Familienoberhaupt, ich weiß, klingt so doof, aber ich weiß, was du meinst. Ich merke auch, dass in dem Alltag, so ich bin jetzt der Große. Ich kümmere mich jetzt um meine Eltern. So, ja. Früher haben sie sich um mich gekümmert, jetzt kümmere ich mich, ob es nun ist, dass ich hinfahre und das Internet wieder einrichte oder mal die Einkäufe mache und die Getränkekisten trage oder einfach nur so da bin, aber ich kann das total verstehen und ich muss sagen, was du gerade beschrieben hast mit deiner Mutter, dass sie alleine ist, ohne da jetzt ein Fass so doll aufmachen zu wollen, aber es ist jetzt nur ein bisschen auf, ich mich tatsächlich neulich gefragt habe, wie für mich der Schmerz, einen von den beiden zu verlieren, ist wahrscheinlich kleiner als zu ertragen, dass einer von den beiden alleine ist.
Ja.
Und ich mich neulich gefragt habe, was wäre eigentlich schlimmer? So, also wer von den beiden wird damit besser klarkommen? Und das ist für mich eine total schwierige Auseinandersetzung, weil ich einfach weiß, die Zeit arbeitet nicht für sie.
Ich muss aber sagen, ich habe ja deine Eltern bei eurem Jahresabschlusskonzert gesehen. Die haben beide auf jeden Fall einen quickfidelen Eindruck auf mich gemacht. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, also ohne da jetzt zu tief reinzugehen, mein Vater hat auch nicht so doll mehr am Leben gehangen, weißt du? Also er hat auch von vornherein gesagt, also du, wenn da irgendwas ist, ich mache keine Chemotherapie. Er sagt, das gebe ich mir nicht. Es ist okay, ich habe ein erfülltes Leben gelebt, sagt er. Ich bin von Glück geküsst gewesen. Ich habe eine unfassbar lange Glückssträhne gehabt, so, weißt du? Und er meint, es ist okay. Und das war, hey, im Nachhinein auch, muss ich sagen, eine der krassesten Lektionen, die ich von meinem Vater noch mitbekommen habe. Einfach mit wie viel Gleichmut, Demut, Würde der in den Tod gegangen ist. Weißt du? Also ohne. Ich habe den nicht einmal jammern hören, ich habe den nicht einmal, warum ich und so weiter und so fort, sondern das, als es klar war, hat er gesagt, ey, so ist das. Hat uns getröstet, weißt du? Also hat uns getröstet.
Das ist verrückt, ne? Das ist völlig crazy.
Und es war krass und es war so, diese Zeit, ne, das fühlt sich immer noch an wie ein großer Traum, weißt du? Also ich habe in der Zeit auch dann gespielt, ne? Er meinte auch, ey, sieh bloß zu, er war schon im Hospiz, sieh zu, dass du deine ganzen Shows spielst, und ich war dann halt immer am Wochenende los und bin dann halt immer wiedergekommen. Meine Mutter hat im Zimmer bei ihm geschlafen im Hospiz und so. Ja, das war so krass, man ihm dabei also weißt du, die Indianer, darf man ja nicht sagen, also die indigenen Bevölkerung unseres Planeten, die haben ja, das wird ja auch immer wieder dargestellt, dieser Transit zwischen Leben, also zwischen Diesseits und Jenseits, weißt du? Und ich konnte ihn wirklich dabei beobachten, wie er ins Jenseits gegangen ist. Und das war krass, er hatte dann so ganz viele Momente, also ich weiß nicht, er hat dann sehr starkes Morphium bekommen, ob es dann daran lag, dass er hat dann so viel halluziniert, weißt du? Und hat dann so auch so krasse Bilder erzählt. Und dann war manchmal völlig klar, und ich weiß, das letzte Klare, was er zu mir gesagt hat, Digga, und es war so krass, da lag er da, war schon sehr, sehr abwesend. Und auf einmal guckt er mich so mit ganz klaren Augen an, nimmt so meine Hand und sagt so, wir bleiben uns treu. Digga, das war so, meinte ich, ja, Papa, wir bleiben uns treu. Das war so krass. Weißt du, es war, also wirklich, ich krieg echt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und ja, bei all dem Schlimmen oder bei all dem Traurigen, was das mit sich bringt, hat es auch mir so Schönes gegeben, verstehst du? Es hat auch, würde ich sagen, das Verhältnis zu meiner Mutter verbessert wieder. Und es ist, Bro, dieses Leben ist einfach ein wahnsinniges Geschenk und ein Riesenglück und ein also man vergisst das immer, weißt du, da dabei sein zu dürfen, es ist unglaublich, und man macht sich über so viel Quatsch Sorgen und hat so viel Ängste und
Probleme wieder.
Ja, und dann merkst du, ey, das ist, verstehst du, gerade wenn man die Eltern sieht, ich so, ey, das ist die Konstante, der Mensch ist, seit ich denken kann, ist der da, der ist jetzt weg. Und genauso werde ich auch weg sein. Und das hat mir persönlich zum Beispiel so eine Ruhe gegeben. Weil ich dachte, das ist doch völlig okay. Und das wird genau bei mir auch so sein. Und man muss sich keine Sorgen machen, weil da gehen wir irgendwann alle hin. Und das ist schon krass. Also Bro, das ist wirklich eine wahnsinnige Erfahrung.
Ich weiß ja, dass solche Sachen, ich habe auch schon, war auch schon häufiger mit dem Tod konfrontiert. Tatsächlich selber auch schon mal, das ist dann wieder ein anderer Film, auch mal für eine andere Geschichte, aber
stimmt, Alter.
Ich meine, sowas macht ja was mit einem auch künstlerisch, und das klingt jetzt so doof, weil das klingt so, als würde man diese Situation ausnutzen, aber sowas ist ja tatsächlich Öl ins kreative Feuer. Und ich weiß zum Beispiel so einen Song, wie, also der mich super krass bewegt hat von dir, der war auf deiner Solo-Platte, glaube ich, ne? Hotel zu den Sternen.
Genau, der war nicht auf der Platte, aber der war so einfach.
Das ist einfach so gemacht. Wie ist es, wenn du sagst, dass du gerade solche Momente hast, also gerade die Brücke wieder zu schlagen zur Musik und zu einem Songwriting-Camp quasi. Ist es so, dass solche Themen oder solche Gefühle bei den Sachen, die ihr jetzt gerade macht, mehr wieder mit reinfließen? Oder passiert das Gegenteil gerade mit dir, dass du jetzt sagst, scheiß drauf, jetzt machst du Feel Good und auf die Fresse? Und oder gibt es gerade so eine Richtung an Swiss und die anderen Songs, die gerade entstehen, weil das bei dir eine Tür aufgemacht hat, die wo du durchgehen willst, auch künstlerisch?
Ja, es ist, also bei so Themen, ne, ich habe mich dann natürlich bei Hotel zu den Sternen schon sehr ausgeschüttet, aber ja, also die Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben, da sind zum Teil echt sehr, sehr coole Nummern dabei, die eigentlich auch eher so ein cooles Feeling haben, aber zum Beispiel einen Song haben wir gemacht als Skizze, das ist, ich bin letztes Jahr mit Rosa, da sind wir in die Schweiz reingefahren. Also meine Tochter, ne? Du weißt das ja, ja, aber für die anderen vielleicht. Ja, meine Tochter heißt Rosa. Und
die ist auch so sweet.
Derbe frech, seien wir ehrlich. Auf jeden Fall, und sie sitzt hinten und auf einmal sagt sie aus dem Nichts, die Wolken wohnen ja im Himmel, ne? Und ich so, ja, das stimmt. Und ich fand das so krass, weißt du? Also dieses Bild von die Wolken wohnen im Himmel. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen Song angefangen und so, die Wolken wohnen im Himmel und du hoffentlich auch. Du bist nur schon da oben, weil der liebe Gott dich braucht. So, verstehst du? Also das sind so, ich habe bei diesen Songs immer das Gefühl, dass auch viele Momente zusammenkommen und auch die richtigen Bilder. Und man hat nicht unendlich viele Schüsse auf so einen Song. Weißt du, was ich meine? Also es ist und
ja,
keine
solche Themen sind irgendwann durch, ne?
Genau.
Also zumindest für einen selbst.
Wie oft willst du den Song machen darüber? Und ja, das ist keine Ahnung.
Deshalb bin ich manchmal so dankbar, wenn ich Songs für andere schreibe, dass man in der Lage ist, ein Thema, was man eigentlich für sich selber schon dreimal bewegt hat, aber man möchte einfach gern noch was dazu sagen, weil für die eigene Band geht's nicht mehr, dass man eigentlich den Song mit dem gleichen Inhalt nochmal für jemand anders schreiben kann, mit anderen Worten.
Ja, 100%. So, aber ey, eine Sache, ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, aber ich finde deine Story, wie du wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen bist, die solltest du jetzt einfach mal erzählen, oder?
Die erzähle ich gerne, kann ich machen, oder was heißt gerne?
Sie ist aber schon spektakulär.
Aber, vielleicht ist es an der Zeit, wenn wir jetzt eh über den Tod reden, ich würde ganz kurz noch das Song-Ding einmal abschließen, weil ich da eine Frage tatsächlich zu habe, weil ich
sehr gerne
hatte unabhängig davon, von dem, was du gerade erzählt hast, habe ich mir vorher so Notizen gemacht, weil Fragen, die ich hatte an dich. Und zwar kannst du, vielleicht ist es auch schon Hotel zu den Sternen, aber was sind für dich so emotional wichtigste Songs, die du gemacht hast? Gibt es welche, wo du sagst, der trifft dich am meisten, das ist so deine Top 3 von Swiss und die anderen, was auch immer?
Ich glaube, für das, was er ist, der krasseste Song, den ich bis heute geschrieben habe, ist Asche zu Staub. Das ist auch ein Song, gibt es regelmäßig, wenn dann so Leute kommen, sagen so, ey, Asche zu Staub, schreib doch mal wieder sowas.
Das ist der, den du immer mit Jakob akustisch machst, ne, alleine meistens.
Genau.
Also in der Sporthalle letztes Jahr zumindest.
Ja, und der Song ist halt, der fängt ja an, ich fahre durch die Nacht morgens um 4 voll gepumpt auf Tabletten auf der Suche nach mir. Und das war halt genau die Situation, ne? Das war eine Zeit, wo ich nicht schlafen konnte, wo ich einfach nachts immer ins Auto gestiegen bin und durch die Gegend gefahren bin, um irgendwie Ruhe zu finden. Das Autofahren beruhigt mich. Und da ist mir dieser Song gekommen und der hat sich auch dann echt so in 20 Minuten runtergeschrieben. Irgendwo damals in Farmsen Berne im Wohnzimmer. Und dann war der da und das sind so Songs, ey, manche Songs schreibst du einfach nur einmal so. Ne?
Und, ja, und in so kurzer Zeit häufig. Der Kern ist meistens so schnell fertig bei solchen wichtigen Songs.
Genau, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, man sollte auch nicht den Anspruch haben, so, aber das zu toppen, weißt du? Es ist irgendwie, es ist für mich, dieser Song steht sehr einzigartig da und ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Für mich bis jetzt habe ich das noch nie geschafft, dass ich sage, boah, der Song, der ist krasser gerade, sondern der Song, der hat es schon irgendwie sehr getroffen. Und bei dir?
Es gibt 2, 3 Baustellen. Das eine ist tatsächlich, da war gerade mein Sohn Mika geboren und der musste direkt nach der Geburt musste er nochmal auf die Intensivstation für irgendwie ein, zwei Tage, einfach weil er irgendwie unterkühlt war, wie auch immer. Und es war nur zur Vorsicht, da war gar nichts Schlimmes, es war nur zur Vorsicht. Und es hat bei mir aber sofort Panik ausgelöst, weil ich war nach meiner Geburt mehrere Wochen auf der Intensivstation. Ich hatte Staphylokokken als Baby, das hat mich fast gekillt, also eine richtig krasse bakterielle Geschichte. Und ich habe dann in der Zeit, weil ich überhaupt nicht mit mir klar kam, entstand zum einen Lord of Lost Song, aber der mich noch viel mehr gegriffen hat. Ich habe zu der Zeit an einem Album geschrieben für ein deutsches Projekt, was ich ein Album lang gemacht habe. Das heißt Harms und Kapelle. Das ist ja so düster Country, Rock'n'Roll, Singer-Songwriter, so wie so eine Bela-Platte halt wäre.
Okay.
Und der Song heißt Von der Liebe bis zur Bahre. Und der ist geschrieben aus der Sicht eines Kindes, was direkt nach der Geburt, wenige Stunden nach der Geburt stirbt und aus dem Jenseits zu seiner Mutter spricht und sagt, das ist okay. Ich war nur kurz da,
krass,
aber ich hatte ein schönes, schönes Leben. Ich hatte ein perfektes Leben, denn ich war bei dir und habe nie was anderes gebraucht als dich und ich habe das Leid der Welt nicht gesehen.
Krass.
Und um die Mutter zu trösten aus dem Jenseits, das habe ich gebraucht in dem Moment, um mich mit dem Gefühl auseinanderzusetzen, also um mir irgendwie zu sagen, ist, falls jetzt was Schlimmes passiert mit meinem Kind, was gerade geboren ist, ist es okay. Obwohl es natürlich überhaupt nicht okay ist. So.
Es ist ein sehr krasser Gedanke. Das ist übrigens auch, wir sind wieder bei Yellowstone, sorry, dass ich die ganze Zeit darauf rumreiten muss, aber da sagt auch der eine zu einer Frau, die ihr Kind verloren hat, sagt so, guck mal, dieses Kind hat 9 Monate lang nichts aus deiner, als deine Liebe erfahren. So.
Krass, das ist genau das gleiche Thema, stimmt.
Ne? Du wurdest einfach, es wurde nur geliebt. Die ganze Zeit, die es auf dieser Erde mehr oder weniger verbracht hat, wurde es von dir geliebt und von dir ernährt und genau so ist es dann auch wieder zurückgegangen. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild und ohne das jetzt, ne, also das ist das Furchtbarste überhaupt, was man sich vorstellen kann, ein eigenes Kind zu verlieren. So, das
schön ist ich weiß, was du meinst.
Möchte ich mir gar nicht vorstellen. So. Aber bitte erzähl doch mal den Leuten, weil ich kenne die Geschichte natürlich und ich muss dann auch, ich habe dir schon mal erzählt, welche Verbindung ich zu der Geschichte habe auch, ne? Über
Ecken. Ja, okay.
Ist nicht so guter Empfang.
Soll ich dich mal auf deiner Telefonnummer anrufen? Ja, ich höre dich.
Ja, ruf mal auf Telefon normal an.
Ja, ich ruf mal auf Telefon.
Bis gleich.
Moment. So, Werner. Da. Es klingt.
Sag mal was.
Jo, hallo, check.
So, jetzt ist besser. Ja, perfekt.
Ja, dann lass mal Video weg, oder was?
Ja, Werner? Seit ich dich nicht sehe, ist irgendwie auch.
Ja, ne,
wie so ein Würgegriff, der einen irgendwie verlassen hat, Christian.
Nee, bei mir ist es so, dass einfach jetzt, wo ich dich nicht sehe, ein bisschen so die Erregung nachlässt.
Die Erregung nachlässt. Ja, das habe ich gesehen. Du hast die ganze Zeit so hektisch rumgefummelt und gefrickelt. Ich wollte schon fragen,
wie so ein Fünfjähriger,
was
genau,
macht immer. Der denn
geil.
Da?
Ja.
Okay,
ja.
Genau, ja, also, erzähl mal, okay, genau, ich habe dir doch mal erzählt, wie meine Verbindung über Ecken dazu ist, oder?
Ich glaube, dass du das hast, aber meistens, wenn du sprichst, warte ich nur darauf, dass ich dran bin und höre dir nicht wirklich zu.
Ja, okay, dann werde ich es gleich natürlich, das kommt mir entgegen, werde ich es hier gleich nochmal richtig breit treten. Bitte, Christian.
Okay,
also
die Geschichte hat eine Vorgeschichte. Für die es nicht wissen, ich war im Jahr 2000, ich glaube es war Mai, war ich 20 Jahre alt, da war ich in einem Hamburger Club nachts unterwegs, der hieß damals Jace, heute heißt der Übel und Gefährlich, ist in dem Kriegsbunker auf dem Heiligen Geistfeld, kennt vielleicht einiges, jetzt so eine Konzertlocation. Und da ging an dem Abend eine Handgranate hoch und das hat mich halt irgendwie, ich bin da verletzt worden in der Zeit, war ein paar Wochen im Krankenhaus, ich habe nach wie vor auch so kleine Bleikugeln im Körper, Granatenkugeln, und das hat mich mental halt derbe gefickt so. Und ich habe dann, um irgendwie klarzukommen und wegen der ganzen Paranoia, die ich hatte, um dann irgendwie auch wegzugehen und in Clubs gehen zu können oder in Bars oder auch Konzerte spielen zu können, generell unter Menschen gehen zu können. Ich hatte mit Drogen oder ähnlichen Sachen, auch mit Alkohol vor, eigentlich keine Berührung. Und dann kommt halt der eine gute Freund, der sagt, ey, komm hier, nimm noch mal so ein paar Amphetamine, die machen dich ganz locker. Und ich so, Amphetamine? Was ist denn das? Also ja, das nehmen auch so Leute in Werbeagenturen. Und ich war halt 20, dachte, naja, was Leute in Werbeagenturen nehmen, das muss ja gutes Zeug sein. Und ich wusste halt nicht, dass das halt Speed ist, ne? Und dann bin ich halt so reingerutscht in so eine Spirale anderthalb Jahre lang, wo ich dann so ziemlich alles genommen habe, außer Heroin und Crack, um irgendwie mich zu töten, um irgendwie, also sorry, nicht mich zu töten, um diese Angst zu töten, unter Menschen zu sein. Und dann gab es dieses legendäre Silvester von 2001 auf 2002 im Hafenklang auf irgendeiner Drum and Bass Party. Und dann ging so Liquid Ecstasy rum, so flüssiges MDMA. Und dann habe ich gefragt, so ja, wie nehme ich denn das? Und dann meinte der Kollege, der mir das gegeben hat, meinte, dann machst du eine Portion einfach in so ein Getränk. Dann habe ich das Fläschchen genommen, so eine Cola gekippt und mir das halt reingezogen. Und als ich das Fläschchen wieder zugemacht habe, habe ich gemerkt, in der Innenseite des Deckels ist eine Pipette. Und gemerkt, okay, eine Portion war wohl ein Tropfen. Und naja, also alles andere, was an dem Abend passierte, weiß ich dann nur von Erzählungen, so mit Defibrillator und so weiter. Aber ich habe, also weißes Licht habe ich nicht gesehen und gar nichts gesehen. Und das war es dann auch mit meiner Drogenkarriere. Ich habe dann tatsächlich nie wieder irgendwas genommen, gar nichts.
Aber es ist so krass, man muss vielleicht den Leuten auch mal sagen, dass Jace war damals eigentlich so der Innenclub, ne? Da ist immer Dieter Bohlen feiern gegangen und es war immer so ein bisschen so diese...
Till Schweiger, ja, Jenny Elvers.
So die Trash-Stars sind da auch ein bisschen ein- und ausgegangen. Und
das waren diese Michael Ammer-Partys. Also viele kennen den Partykönig, genau. Michael Ammer halt aus der Bildzeitung.
Genau. Und genau das Krasse, bevor ich dazu komme, genau von einem ganz alten Freund von mir, mit dem ich viele Jahre Fußball gespielt habe. Der große Bruder war das, der diese Bombe da platziert hat.
Jugoslawische Handgranate war das, genau.
Den
das
haben sie dann, den haben sie dann
zum
erwischt,
Verständnis,
ne?
Ganz kurz, weil ich von Bleikugeln gesprochen habe. Also das war keine Schrapnellgranate. Bei einer Schrapnellgranate, da fliegende Körperteile ab, wenn die ich treffe.
Wollte sondern ich sagen,
das
war vorbei.
So eine Kugelgranate, sind 2500 kleine Bleikugeln drin. Die haben so 1,5 bis 2 Millimeter Durchmesser und die fliegen ganz schnell durchs Muskelgewebe und durch den Schock lähmen die dann die Muskeln. Das heißt, die sind dazu da, um möglichst viele Soldaten laufunfähig zu machen, aber nicht um zu töten, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen.
Und hast
genau, das nur als Nebenbei.
Und du hast die immer noch im Körper. Werden die angezeigt am Flughafen?
Ich habe immer noch ein paar im Körper und sie wurden bis vor ein paar Jahren angezeigt an bestimmten internationalen Flughäfen. Ich hatte dann so einen extra Wisch, wo das markiert ist und ich hätte sogar Recht auf einen kriegsversehrten Schein und dürfte auf Behindertenparkplätzen parken. will ich aber nicht. Inzwischen piept es nicht mehr an Flughäfen, weil die inzwischen anders durchleuchten. Okay. Aber ja.
Krasse Story.
Aber sorry, zu der Verbindung, ja?
Genau, nee, das war's eigentlich, ne? Es war der große Bruder vom Freund von mir und es war damals voll so heftig. Und ich
aber
weiß
der war
aber,
doch auch sicherlich nur ein Handlanger, oder?
Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht genau, worum es ging. Ich kann da nur mutmaßen. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, was.
Also ganz, ganz grob, ich will jetzt die Gruppierung tatsächlich gar nicht benennen, weil es nichts zur Sache tut, aber es waren halt, es gab zwei Türsteher, zwei Security-Agenturen, die von zwei, sagen wir mal, Rotlichtmächten betrieben worden sind, die zwischen untereinander Krieg geführt haben.
Ah, okay.
Und das war einfach nur ein Kollateralschaden. Es ging darum, dem einen Club da einen Party zu schaden, damit da eine Agentur. Und das war ein Kiezkrieg, der sich seit Mitte der 90er hochgeschraubt hat.
Okay.
Und die letztendlichen Verantwortlichen, wer jetzt dem Typen gesagt hat, schmeiß da mal die Handgranate rein, weiß man nach wie vor nicht. Man weiß eben nur von dem Handlanger. Und der hat dann auch lange gesessen.
Auf jeden Fall. Ja. Ultra. Krass. Ja, ey, Mann, wir haben echt einen harten Einstieg hier heute hingelegt.
Thema Tod, ja.
Christian, Wahnsinn. Wir kommen hier mit Thema Melancholie über den Tod zu deinem Handgranatenanschlag, den du überlebt hast. Gibt es vielleicht auch irgendwas Schönes, was du uns berichten kannst, was Positives?
Ich möchte ganz kurz nochmal den Bogen zu Songwriting schlagen, weil das machen wir gerade auch und bei uns ist es zumindest gerade wirklich so, dass ich alle Songs, und damit komme ich wieder zu dir, wo du sagst, dass Melancholie für dich auch ein schöner Ort ist, das ist tatsächlich für mich gerade ein bisschen ein zentrales Thema, weil nachdem wir ESC gemacht hatten und hier Blood and Glitter, alles Rot und Gold und Glamrock und super viel, so viel Good Songs und Abtempo, sehne ich mich genau nach dieser angenehmen Melancholie, die du beschreibst, und will ein Album machen, was düster ist, nicht zwangsläufig hart, aber was düster ist und die Schönheit der Dunkelheit, das klingt so pathetisch, so kitschig, ne? Aber was ein bisschen die Schönheit in dieser Dunkelheit auch feiert.
Okay. Und, macht ihr neues Lord of the Lost Album oder was?
Naja, also für Sommer nächstes Jahr. Also okay. Wir fangen jetzt an Writing zu machen. Ich weiß nicht, wann ist denn bei euch geplant? Ich weiß ja, ihr schreibt, aber darfst du es schon sagen? Willst du es schon sagen?
Oder? Ich weiß das noch gar nicht. Wir machen das ja jedes Jahr so und haben auch vom letzten Jahr noch geile Sachen liegen. Uns geht es eigentlich ein bisschen drum, zusammen zu gucken, was einem gefällt. Wir haben jetzt noch das Best-of und mal gucken.
Also ich bin ja neidisch, ne, bei dem Best-of. Ich habe gesehen, du hast ein Video mit Menas Moos gedreht.
Natürlich.
Und ich habe ja Menas Moos durch dich kennengelernt. Wir waren bei irgendeiner Studio-Session, wo wir Gesang aufgenommen haben für dich. Und du so, ey, kennst du Hey John von Menas Moos? Ich so, nee. Und seitdem du mir das gezeigt hast, ey, wenn wir auf Tour, wir haben sonst immer viel Deichkind und Scooter gehört beim Schminken auf Tour, wenn wir jetzt auf Tour uns schminken für die Bühne, hören wir Menas Moos. Hurensohn, 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 Hurensohn. Und es ist unser Soundtrack gerade.
Ja, das kannst du mal sehen. Nee, aber da seid ihr nicht die Einzigen. Also es muss ich sagen, das ist tatsächlich eine Band, die ja, im Moment muss man echt sagen, also die sehr viele Leute, die auch gerade selber Musik und selber kreativ sind, hören. Deswegen weiß ich gar nicht,
warum. Die sind aber auch musikalisch top. Es ist ja nicht nur Schwachsinn.
Genau, das sind auch echt gute Mucker, ne? Also die haben beide studiert, ja. Musik und sind, also da, ja, das merkt man einfach und es ist sehr, sehr witzig und Mann. Die ganze Best-of-Platte, muss man sagen, wir haben echt viele geile Leute drauf und deswegen, das mal erstmal fertig machen und dann,
okay, und dann mal gucken.
Schauen wir weiter. Genau.
Ansonsten, aber wo wir über Kreativität sprechen, wir wollten nach wie vor einen Jingle machen für einen Podcast und ich wollte auch immer schon was vorstellen, ich hatte aber noch keine Zeit. Deshalb will ich dich mal ganz kurz fragen, was, damit ich mal so ein paar mit Absicht schwachsinnige Ideen dir vorstellen kann für einen Jingle, was für Vorstellungen hast du von einem Swiss und Harms Podcast-Jingle?
Naja, gibt es
irgendwelche Sachen von der Länge, soll Sprache drin vorkommen oder nicht, oder nur Musik, was für ein Stil? Damit ich mit Absicht mal was mache, was nicht das ist, was du willst.
Okay, cool. Ja, dann werde ich es sehr genau beschreiben. Ja, also ich habe das ja schon gesagt eigentlich, Christian. Du hast mir wieder nicht zugehört. Ich habe gesagt,
du wolltest irgendwas mit einer osteuropäischen
eine Frau mit Ostblock-Dialekt, die irgendwie gerne auch auf was vielleicht irgendwie so ein bisschen so Ostblock-Charmiges sagt, so Swiss und Harms, der Podcast.
Aber mit Musik? Also sowas, was man früher Zigeunermusik genannt hätte? Oder?
Nee, das sagt man nicht. Ja, vielleicht. Also da wirklich, ne, da lasse ich dir dann
einfach, Balkanmusik.
Ja, da lasse ich dir wirklich dann auch freie Hand. Aber sowas würde ich hören. Ansonsten habe ich mich auch da wieder dran gewöhnt, dass wir keine haben. So, also da bin
aber
ich.
Aber wie lang muss denn so ein Ding sein? 20 Sekunden? Ich muss jetzt mal was zugeben. Der einzige Podcast, den ich in meinem Leben wirklich gehört habe, ist unser eigener. Ich bin kein Podcast-Hörer.
Echt? Doch, ich höre tatsächlich echt.
Nein, ich habe übertrieben. Also ich höre sehr selten Podcasts. Also so. Ja. Deshalb bin ich da nicht so bewandert.
Nee, also es gibt tatsächlich dann immer ein bisschen so diesen Jingle, der so läuft und dann wird jedes Mal drüber gelabert. Weißt du? Heute hier Markus Lanz und ich glaube, die haben einen. Keine Ahnung. Aber das soll ja auch nicht unser Vorbild sein, sondern wirklich. Sei kreativ. Ich weiß, du fühlst dich ein bisschen wie Markus Lanz manchmal, ich merke das. Aber
ja, absolut.
Sei kreativ.
Ich mache auch gerade so eine Haltung mit dem.
Ja, ja.
Ich habe auch überlegt, am Mund.
Ob ich heute wie Precht, der sagt ja mal, ja, du triffst mich in der Kemenate. aber seit der erzählt, dass er in der Kemenate ist, hat sich bei mir dieser Gedanke eingenistet, ich brauche eine Kemenate. Verstehst du? So ein kleiner Raum mit ganz viel Büchern drin. Auch nur so hochtrabende Literatur, so Foucault, Kant, wie sie alle heißen. So ein alter Atari, auf dem ich noch tippe, oder eine Schreibmaschine. Sowas. Verstehst du? Irgendwie
das ist ein sogenannter Expertenraum. Wann immer du in einer Doku, egal ob es jetzt ein Spiegel TV ist oder sonst was, sobald ein Experte für was eingeladen wird und was sagt, setzen sie den immer vor ein Bücherregal. Muss ja, man darauf achten. Ich weiß nicht, ob das inzwischen als Running Gag gemacht wird. Aber ich habe mir vorgenommen, das nächste Mal, wenn wir mal so eine Making-of-Doku machen für ein Album, dann setze ich alle für Interviews nur vor ein Bücherregal und schreibe immer Musikexperte drunter oder sowas ähnliches. Experte für Drums, Experte für Bass.
Das ist sehr gut. Ich würde alle tatsächlich, wenn ich sowas mache, ich würde alle immer in so Fast-Food-Ketten, auch die Veganer, wir haben ja einige Veganer bei uns, würde ich immer Interviews in so Fast-Food-Ketten geben lassen. Ne? Es geht um Kontraste, Christian, um Kontraste. Ja, okay, also dann haust du mal einen Jingle.
Ja, aber du hast ja schon deine Vorstellung. Dann werde ich trotzdem das machen, worauf ich Bock habe. Und ich versuche dir mal. Hast du eine osteuropäische? Also ich hätte auch ein paar, die tatsächlich das können und auch daher.
Ja, hol mal ran. Hol mal ran. Ja. Ich glaube, irgendjemand hatte uns auch geschrieben, oder?
Meinte, hat er geschrieben. Ansonsten gilt Ukraine noch als Osteuropa?
Ja, natürlich. Das ist doch Neu-Europa.
Weil da rette ich jemanden.
Bald doch endlich Europa, genau. Das finde ich cool. Machen wir so. Genau. Ansonsten, ja, ey, ich habe auch gerade überlegt, was hier tatsächlich eine Sache ist, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also nicht Spaß im positiven Sinne, sondern sie war sehr lustig einfach die letzten 2-3 Tage. Kennst du diese Low-Carb-Nudeln von, ich glaube, die gibt es bei Butni, aus Edamame. Jakob, sind die aus Edamame oder Edamame?
Ja, so erbsenbasiert irgendwie so.
Nee, ist nicht Erbsen, ist das Tofu, ne?
Sojabohnen.
Und bei uns
wie heißen die?
Keine Ahnung, Low Carb, 80% weniger. Und wir haben die zu Hause schon öfters gegessen und es ist bei uns zu Hause die These entstanden, dass man von diesen Nudeln krass furzen muss. So. Und wir haben die gekauft und ich habe gesagt, Jungs, check mal, wir haben das Gefühl, dass man von den Dingern voll furzen muss.
Er macht so Feldversuche. Also.
Diggi, wären wir auf dem Feld draußen, wäre es auf jeden Fall für alle angenehmer gewesen. Ey, das waren hier 2 Tage einfach nur Armageddon. Und wir saßen dann gestern, saßen wir hier vom Fernseher und haben Bullet Train geguckt mit Brad Pitt.
Ah, der ist geil.
Und hatten, uns hat immer irgendeiner gefurzt, Alter. Und dann haben wir so aus dem Bad so einen Dufterfrischer, den wir fürs Bad geholt haben, so einen Riesenspray ins Wohnzimmer geholt und immer wenn einer gefurzt hat, ist einer hysterisch aufgestanden und hat den so komplett eingesprüht mit diesem Duftdings. Also das war sehr, sehr lustig. Die These ist auf jeden Fall bestätigt. Diese Nudeln.
Okay, ich muss das mal ausprobieren, dann kann ich davon berichten.
Mach mal.
Wir haben irgendwann mal auf Tour, gerade im Nightliner nachts, weil erstens stinkt es dann weniger und zweitens, also nicht im Bett, sondern wenn man unten sitzt, und zweitens ist es unterhaltsam für alle, dass man Furze anzündet. Ich weiß nicht, vielleicht solltet ihr damit mal anfangen. Und wir haben schon überlegt, ob jeder von uns. Ja, genau, dass jeder von uns ein Feuerzeug dabei hat, was man in so ein Ding reinmacht. Kennst du noch beim Skifahren früher, wo man so Skiausweise drin hatte, an so einem ausziehbaren Teil?
Ja, ja, ja.
Dass man quasi immer das Furzanzünden Feuerzeug dabei hat, um die anderen vor dem Gestank zu bewahren und auch zu unterhalten.
Sowas macht ihr also.
Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, es soll gefährlich sein, die Furze anzuzünden, aber bis jetzt ist nichts passiert.
Ja, aber ich habe mich schon immer gewundert, warum ihr alle bei Lord of the Lost eure Ärsche bleachen lassen.
Ja.
Und jetzt ist es mir klar geworden, dass da einfach sehr viele Jahre Turbos hinterstecken und Furze anzünden.
Ja, das Problem ist natürlich, dass durch das Furze anzünden, dass natürlich der Anus dann auch verkohlt. Und da ist ja, das Bleachen dann dementsprechend wichtiger.
Genau. Ja, ja, das meine ich. Aber hey, ich meine, dafür ist man erfolgreich, oder? Dass man auch mal einfach aus so einem Arschbleaching aus der Portokasse sich rein pfeifen kann. Habe ich dir das erzählt? Haben wir da letztens schon drüber geredet, dass Erwiesen, über Arschbleaching? Nee, über Botox. Haben wir schon dieses Botox-Thema aufgemacht?
Das hat mir letztens. Ich habe auf jeden Fall gerade, ich habe hier auf meiner. Du hast gerade über zwei Sachen gerade gesprochen, die über dich sowieso mal sprechen wollte. Generell Tour-Stories und auch Plastic Surgery, also hier Schönheitsoperation. Ist für mich tatsächlich ein interessantes Thema, aber vielleicht zu weit jetzt. Aber weiß nicht, hast du mir nicht von erzählt?
Was guck denn? Mal, Botox, es ist erwiesen, dass Leute, die Botox in der Stirn haben, weniger zu Depressionen neigen, weil die Seele ist am Ende auch ein Spiegel unserer Mimik und Gestik.
Ach, krass.
Und dadurch, dass du halt einfach die Stirn nicht mehr kräuseln kannst, wird auch dieses Signal von ich bin schlecht drauf oder ich bin traurig nicht gesendet, um sich quasi in der Seele zu spiegeln. Ist das nicht krass? Also ich glaube, ich werde bald
das,
Richtung
das,
Botox
gehen.
Das
ist wie diese kleinen Aufkleber, die sich einige Leute auf den Spiegel machen mit so einem Smiley-Gesicht, um sich daran zu erinnern, sich anzulächeln. Das hat tatsächlich meine Mutter, als ich Chemotherapie hatte und die Ärzte gesagt haben, das Wichtigste, damit sie über den Tag kommt, ist, dass von innen heraus Glückshormone produziert werden und krass, dass das anfangen kann morgens am Spiegel. Und seitdem ist zu Hause bei meinen Eltern auf allen Spiegeln dieser kleine gelbe Smiley, der krass, einfach auf Gesichtshöhe ist und dir immer sagt, lächel dich an.
Aber was für eine geile Ärztin, oder? Ja. Na, es gibt ja diese Ärzte, die so, ja, da muss man halt da noch ein bisschen mehr die Dosis erhöhen und schieß mich tot. Und dass da jemand ist, der auch mal sagt, ganz wichtig bei deinem Heilungsprozess bist du selber und die Art und Weise, wie du damit umgehst und die Hormone, die du selber produzieren kannst. Und das finde ich sehr.
Körpereigenen Drogen sind die krassesten, ja.
Finde ich sehr, sehr, sehr krass, muss ich sagen. Das ist.
Aber Botox, noch eine Bekannte von mir, die hat jetzt gerade, die ist ein Schmerzpatient seit vielen Jahren wegen Migräne. Da haben wir jetzt ja seit unserem Jahresabschluss auch mit unserem Bassisten so unsere Erfahrung, wie krass
stimmt,
das ist.
Stimmt.
Und da haben wir uns ein bisschen, weil den hat es ja nieder, für die, die es nicht wissen, den hat es niedergelegt vor der Show. Es hat dann einer unserer Backliner hat die Show Bass gespielt und euer Jakob hat ein paar Songs Bass gespielt,
genau,
weil der da war. Und seitdem haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt und von einer Bekannten von mir jetzt einen Tipp bekommen, die macht jetzt so eine Langzeitbehandlung gegen Migräne mit Botox, weil durch die Unfähigkeit, die Stirn so doll zu bewegen und quasi das Gesicht zu verkrampfen, angeblich auch bestimmte Zentren im Hirn plus auch eine chemische Wirkung von Botox dazu führen sollen, dass Migräne nicht so stark ausbricht oder später ausbricht oder man es der Prozess, bis es so doll wird, langsamer ist und man früher irgendwelche Migränemittel
krass
nehmen kann. Also es, tatsächlich ist Botox gerade auch in der Migräneforschung ein Thema, was völlig crazy ist. So.
Man muss sagen, wir beide haben kein Sponsoring für Botox, ne? Das ist wirklich aus freien Stücken, was wir hier erzählen. Aber ich wollte gerade sagen, wer weiß. Und ich meine, hey, man kann da ganz entspannt sein. Es ist ja einfach nur ein Nervengift, ne? Also muss man ja auch nicht so ein großes Ding draus machen. Das kann man sich.
Wie stehst du zu Schönheitsoperationen oder auch generell zu solchen Behandlungen?
Komm, Christian, ich sag dir ganz ehrlich, wenn man so schön ist, ne, wie ich mich fühle, dann kommt es gar nicht in Frage. Matze guckt gerade so, er hat noch nicht einmal geguckt, auf einmal guckt er so rüber, was? Guck mal, also zum Beispiel meine Nase, ne, meine Nase war sehr, sehr oft gebrochen und ich krieg durch ein Nasenloch kaum Luft. Ja. Also ich habe die nie richten lassen.
Scheiße beim Koksen dann, ne?
Ah, oh, Bro, es ist so nervig, ne? Du denkst so, hey, komm, jetzt gönn ich mir richtig, ne? Der Abend wird immer besser und dann geht's nicht. Es ist einfach im Winter, wenn diese Heizungsluft kommt, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann ist die Nase eh eher dicht.
Ich finde sowas ja geil, ne, Heizungsluft, aber ich weiß, alle anderen scheiße.
Ey, bei mir ist immer die Nase komplett ein Loch dicht und ich kriege halt schlecht Luft und immer ein Ohr zu auch. Also ich habe immer so ganz so Unterdruck, Überdruck und so weiter und so fort.
Das ist so knackt, wenn man geht, ne? Immer so.
Ja, und dass du einfach so ein dumpfes Gefühl auf einem Ohr hast, ne? So, weil's zu ist quasi, ich glaube, die Trompete nennt man das. Und das ist halt, mir haben so oft schon Leute gesagt, ey, lass dir die Nase operieren. Und ich kenne aber auch ein paar Boxer, die es gemacht haben und die waren alle todesunzufrieden. Die haben gesagt, es hat nichts gebracht und das ist eine scheiß OP, weißt du, dir wird da die Nase gebrochen.
Ja, da wird richtig, richtig gemeißelt und so zum Teil.
Ne, du warst auch fast da irgendwie OBs in den Nasenlöchern und dann schaben sie dir noch die Nebenhöhlen aus und keine Ahnung, aber ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die es gemacht haben, die total zufrieden sind. Und trotz alledem ist das für mich wirklich, so an meinem Körper rumzudoktern, ist für mich, ich habe da echt große Hemmung. So, das ist, und wenn ich mir dann vorstelle, einfach nur damit meine Stirn gerade aussieht, also glatt aussieht, mir dann Nervengift reinzunageln, boah, Dicker, ich weiß nicht, ey, das ist wirklich, nee, wie stehst du dazu? Also keine Ahnung.
Also grundsätzlich ist es ja nur so, dass das alles, was ich jetzt sage, bin ich mir dessen bewusst, dass das jetzt, dass vieles davon einfach totaler Quatsch ist, weil es gibt so Leute, die haben durch Unfälle oder durch, keine Ahnung, lebenslange Fettleibigkeit, häufig nicht mal selbst verschuldet, sondern durch hormonelle Ungleichgewichte und so weiter. Es gibt Leute, die haben so, so krasse Probleme und haben so viele Gründe zu sagen, ich möchte gerne was machen lassen, um mein Selbstbewusstsein zu steigern und so. Und ich habe mit sowas alles nicht zu kämpfen und deshalb ist es eigentlich total bescheuert, aber natürlich störe ich mich an einigen Sachen. Und es gibt so durchaus ein paar Sachen, wo ich denke, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe so Fett unterm Kinn, dass ich ganz schnell, obwohl ich wiege ja nur echt nicht viel. Ich bin ja nicht dick, aber ich sehe auf Fotos so schnell 20 Kilo fetter aus.
Das Doppelkinn,
gerade,
ne?
Wenn ich, gerade wenn ich durch dieses tiefe Singen, macht man den Kopf so ran. Und dann fotografiert einer von der Seite. Ich denke so, boah, da denke ich drüber nach. Dann ein Problem mit Glatze habe ich nicht, aber ich habe halt eine relativ hohe Stirn und die wird doch nicht mehr tiefer über die Jahre, denke ich mir auch so, da kann man Sachen machen lassen. Aber das einzig Wichtige, also was mir wichtig wäre, wenn ich sowas machen lasse, würde ich damit total offen umgehen. Ich würde dann einfach sagen, ja Mann, Freunde, das stört mich, dieses Doppelkinn hat mich genervt, ich habe mir das jetzt wegsaugen, spritzen, keine Ahnung, schneiden lassen. Und ja, ich habe mir hier Haare implantieren lassen, damit ich mich gut fühle.
Aber ich würdest du nicht wie die Ohofen damals, die hat sich doch die
Lippen mit dem Schlauchboot.
Und dann meinte sie so, nee, ich habe nur Dings gemacht, ich habe nur anderes Make-up. Wizzy kommt gerade rein.
Geil.
Wizzy kommt ein, ey, er ist für 2 Nächte hier, er hat einfach mal genug für die Mount Everest-Besteigung mit. Hallo Wizzy.
Ey, Wizzy ist euer Ältester, aber trotzdem der Hübscheste, ne?
Wizzy ist unser Hübschester, muss man sagen. So. Ja, guck mal, Haare, muss ich dir kurz noch...
Bottomline ist, ich würde es halt sagen, ich würde es öffentlich machen, okay. Weil ich finde nichts peinlicher als dieses so tun, als ob nicht, weißt du?
Ja, verstehe. Also ich persönlich... das siehst du immer am Flughafen Istanbul. Man nennt das auch Istanbul Airlines.
Ja, aber die geht nicht. Diese Airline muss man anders machen, Mann. Das muss man randommäßig machen. Diese Istanbul Airline, ich kenne die. Diese so kein Haar und jetzt ganz viel Haar. Das sieht so scheiße aus.
Nee. Ja, da siehst du. Und ich dachte am Anfang, ich so, ey, ist hier irgendwie eine... Was für eine Klinik ist hier? Weil du sahst dann viele haben so Stirnbänder und diese roten Köpfe. Ja, ja. Und ich dachte so, ey, ist hier eine Klinik, die so irgendwie Hautkrankheiten bearbeitet oder so? Und dann habe ich irgendwann gecheckt, Bro, die haben sich hier alle einfach die Haare machen lassen. Und das ist ja richtig in der Türkei, ne? Also du kannst ja hinfliegen, die holen dich ab, VIP-Service, dann bist du in irgendeinem schicken Hotel, dann wirst du zur OP abgeholt, abends gibt's lecker Essen und so weiter und so fort. Also Christian, hey, ich habe da wirklich...
Genau, die Türkei hat sich da auf 2 Sachen spezialisiert. Es gibt diese ganz viel von diesen Haarkliniken und auch ganz viele Zahnersatzkliniken. Leute, ja. Die sich komplett die Zähne, die sich so ein Stefan Raab-Gebiss machen wollen. Das wird auch ganz viel in der Türkei gemacht. Ich weiß das, weil ich habe tatsächlich... Ich arbeite ab und zu ja mal als Sprecher für Dokus oder für Werbung und ich habe mal so eine ganze Dentalreise Türkei, habe ich mal eine ganze Doku besprochen. Ja, wenn man Menschen als Tiere sieht, ja auf jeden Fall Tierdokus.
Okay.
Und ja.
Nee, das kann ich, also es gibt tatsächlich noch andere, Sachen. Ich kenne auch eine Dame, die zum Beispiel, wie soll ich das jetzt am besten darstellen? Die sich da komplett gemacht hat. Also von Kopf bis Fuß kann man sagen. Also so das volle Programm. Und auch sehr begeistert war von...
Das ist wie diese, es gibt doch auch einige Ami-Rapper, die haben keine Zeit und die haben keinen Bock auf die Schmerzen. Und das ist auch so ein Ding in Amiland gerade, das weiß ich aus der Tätowierer-Szene, wo ich ja recht nah dran bin, dass einige tatsächlich unter Vollnarkose, was hier einfach nie erlaubt wäre, die legen sich dann hin und 5 Tätowierer machen dann einfach den ganzen Körper, zumindest die eine Seite, alles was hinten ist, weil du kannst ja auf dem Bauch schlafen, machen dann einfach fertig in 8 Stunden.
Dicker.
Und dann hast du danach halt, keine Ahnung, nimmst halt 2 Wochen Valium und schläfst auf dem Bauch und dann hast du es aber hinter dir und hast nicht diesen Prozess des, jeder, der tätowiert ist, weiß das. Auch ein kleines Tattoo dauert Stunden. Du gehst hin, das wird vorbereitet und danach und bla bla. Und das wird gar nicht mehr zelebriert. Es geht nur darum, Hauptsache zugehackt und ein Jahr später machst du dann halt die Front und dann bist du halt dicht. Und das ist gerade so ein Ding dort, gerade in dieser Rapper-Szene und bei den Tätowierern, das wird hier natürlich nicht gehen, also frag mal einen Anästhesisten, der hier sagt, ich hätte gerne 8 Stunden Vollnarkose, damit ich einen fetten Drachen auf dem Rücken habe. Also das wird hier nicht passieren.
Ja, alles für die Pressefotos, ne? Also schnell fertig werden, damit man geil aus. Ey, das, warte mal kurz, da muss ich kurz, oder hast du was anderes gerade auf dem Zettel, weil ich brauche mal deine Meinung. Wir saßen hier gestern und vorgestern Abend so und haben gesagt, ey komm, wir gucken uns mal ein bisschen andere Shows an. Ne? Also was sind denn geile Live-Shows so?
Um richtig zu lästern, ne? Kenne ich.
Nee, gar nicht, um zu lästern, auch einfach mal zu gucken, was machen denn die anderen.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns erstmal Dings angeguckt, Red Hot Chili Peppers, wo man sagen muss, nein, wir haben natürlich schon ein bisschen in unserer, also
ja,
ohne mich jetzt mit Red Hot Chili Peppers vergleichen zu wollen, aber halt eher was sozusagen ein bisschen unserer Energie oder so entspricht. Und Red Hot Chili Peppers halt voll geil. Und da war halt auch heftig. Ich glaube, die spielen auch ohne Klick. Und ich habe
genau,
so oft schon...
Das alles oldschool bei denen. Genau.
Ne, und ich habe schon oft gehört, wie Leute lästern, ah, der Kiedis, der singt live so dünn und so weiter. Und ich fand das voll geil. Also ich habe das irgendwie derbe gedickt.
Mega.
Und dann fingen wir ein bisschen an, in die neueren Dinger zu gucken. Und dann haben wir uns zuerst Machine Gun Kelly angeguckt. Und der Typ ist ja auch, ne, der kommt auf die Bühne. Bro, das ist so durchgestylt, ne? Bauchfrei, so ein silbernen Mantel und die Haare so zu Zacken hoch und Mann, er sieht so unverschämt gut aus, ne? Und dann hat er da,
ja,
steht auf so einer Pyramide und er hat eine Gitarristin, ey, die, keine Ahnung, die sieht aus, als wenn sie irgendwie noch die letzte Baywatch-Staffel gedreht hat und es ist so ein und trotzdem, und jetzt muss ich ein bisschen zum Gegenpol kommen, ey, es hat mich null berührt. Weißt du, es war so, ich fand es sehr schnell langweilig. Und so ging es mir übrigens auch, als wir uns dann Bring Me The Horizon angeguckt haben. Er auch, Mann, was für ein Motherfucker, cooler Typ. Die Show
mit den Leinwänden ist ultra krass.
Gigantisch, ultra aber krass. Bro, ja. Es war für mich sehr schnell so, okay, ist Theater. Und dann haben wir uns Bloodhound Gang 2006 angeguckt. Ey, die einfach die Deutschen, die haben sich nur über Deutschland lustig gemacht, die haben sie die Nationalhymne singen lassen, dann hat er so Hitlerbärtchen gezeigt und sie verarscht, also es war
ja,
die
das,
ganze...
Das, was die Amis halt machen können.
Ey, sie haben halt einfach so drauf geschissen und da war bei uns auch ganz schnell so, ey Dicker, die sind ja wie wir, ne? Weil unser Ding ist genauso, dieses so... Mann, keine große Produktion. Okay, jetzt die Tour wird es ein bisschen anders, aber es ist halt, es lebt nicht davon, dass es so ein episches Bühnenbild hat oder so, sondern es lebt halt von diesem Mann, fickt euch alle Moment so, ne? Und da fand ich sehr, sehr spannend. Das hat mich total geflasht, das anzugucken, weil diese Show so gefühlt so nah an dem war, was wir irgendwie gerne machen und machen wollen. Die Ärzte sind ja auch so, weißt du? Also da hast du auch gefühlt keine riesen Flammen, die abfahren und Pyramiden, die irgendwo aus dem Boden kommen und so weiter und so fort. Also alles andere als so eine Ami-Produktion. Aber es hat halt so eine andere Energie und habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefällt. So.
Du musst, ey, dann müsst ihr aber eigentlich mal eine Kooperation mit Evil Jared machen, ne? Ich meine, der lebt ja in Berlin, der Bloodhound Gang Basser.
Ja, aber du weißt ja schon, ne, dass die Bloodhound Gang, die haben ja Vermisse dich aufnehmen lassen.
Ja, aber ich weiß, aber nee, genau deshalb.
Nee, da bin ich dann schon sehr, da denke ich so, nee, das finde ich uncool.
Okay.
Also ich, ohne
okay,
da jetzt
witzig,
hier...
Weil ein Freund von mir hat ein musikalisches neues Projekt mit Evil Jared.
Ja.
Und dachte ich, wie witzig wäre das, wenn ihr zusammen nochmal Vermisse dich spielt.
Ja, aber trotzdem, also das hat mich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, das hat mich schon ein bisschen genervt.
Ja, das verstehe ich.
Weil es einfach auch Ja, keine Ahnung. Dicker, man hat denen ja alles gegeben. Man hat gesagt, hier nehmt die ganze GEMA und so weiter und so fort. Und dann haben sie es trotzdem aufnehmen lassen. Aber ich will gar nicht so groß rumheulen. Darum geht's auch nicht. Und
die Stunde ist auch vorbei.
Ist schon. Weiß ich gar nicht, dass ich bin total eingeschüchtert jetzt von dieser Zeit.
Na, wir können ja auch noch ein bisschen, aber ich wollte es nur sagen. Also
Matze,
ich
würde mach doch noch einen. nee, passt schon, Digga.
Das Ding ist, ich habe ja versprochen, dass ich mir dieses Buch besorge, Das Wissen der okkulten Finanzelite von Devin Schuller. Aber weißt du, vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, vielleicht stöbern wir einfach persönlich drin, weil ich wollte schon gern zwei, drei Sachen vorlesen.
Ja, vielleicht, ich meine, letzte Woche waren es die Bedienungsanleitung. Vielleicht kannst du jetzt ein, zwei ganz krasse Keyphrases, die nicht nur uns, sondern auch die Hörer dieses Podcasts total motiviert entlassen, vorlesen, so, weißt du?
Das Ding ist, weshalb das eigentlich ein tieferes Thema aufmacht, ich habe mir dieses Buch gegeben und so dumm das zum Teil ist und so doll das auch irgendwie auf dem schmalen Grat der, wie soll man sagen, der von Verschwörungstheorien rumstolpert, muss ich sagen, hat mir dieses Buch mal wieder gezeigt, dass hier tatsächlich jemand ist, der möchte wirklich eigentlich sein Wissen nur der Welt zeigen und damit was Cooles tun und hat mich mal wieder das große Thema, über was wir mal sprechen sollten in Ruhe, Vorurteile, bei mir selber hinterfragen lassen. Weil das ist nicht einfach nur alles Scheiße. Auch wenn das Buch schlecht formatiert ist und viele Fehler hat und er sich ganz viel mit tollen Sportwagen und vor Swimmingpools zeigt. Man muss ganz vorsichtig sein mit den eigenen Vorurteilen. Deshalb.
Das finde ich aber groß von dir jetzt. Ne? Also da hätte es wahrscheinlich von mir eine deutlich gehässigere Zusammenfassung dieses Buches gegeben, wenn ich mich damit
auseinandergesetzt hätte. Ich möchte trotzdem eine Sache vorlesen, vielleicht sprechen wir das nächste Mal tatsächlich mal über Vorurteile. Auf jeden Fall schreibt am Ende, und da steht er vor seinem Pool, vor seiner, keine Ahnung, spanischen Villa, also auf jeden Fall
geiler Typ.
Palme steht, ich bin abgesichert, selbst wenn die künstliche Intelligenz alles übernimmt, ich muss mich nicht mehr in der Gladiatoren-Arena behaupten. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Das finde ich schön und das wünsche ich uns auch, Christian, ne? Dass wir auch irgendwann an diesem Punkt sind, dass wir uns nicht mehr in der Gladiatoren-Arena des Lebens behaupten müssen.
Mensch, ihr könnt auf Sylt ein Songwriting-Camp machen.
Christian,
ich wünsche euch noch
du
viel Spaß.
Wieder auf St. Pauli. Man glaubt es kaum, ja, ne? Das sagst du so selten, dass du wirklich auch direkt gerade aus St. Pauli sendest. Ich hoffe, wir haben eine schöne Stunde auch für dich gehabt. Ich fand's sehr schön.
Ich fand's auch sehr schön, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns in zwei Wochen auch wieder nicht persönlich sehen können.
Da
weil
bist du
ich
unterwegs.
Weiß nicht, wo du, ich bin im Skiurlaub.
Oh, im Skiurlaub. Wieder Sölden wie heißt das? St. Moritz.
Naja, ich erzähle dir später, wo ich war oder persönlich, weil sonst bin ich da nicht alleine.
Okay.
Genau, aber.
Ja, diese ganzen Lord of the Lost Skifahr Communities, ne, die es ja gibt. Das will man ja nicht.
Die Skibunnies. Nee, aber dann, ich würde tatsächlich dann aus dem Skiurlaub mal mit dir telefonieren.
Freue ich mich. Ey, mein Lieber, schön, dich zu hören. Es hat was von Heimatklängen. Pass auf dich auf.
Viel Spaß noch. Grüß die Jungs, ne?
Mach ich. Ciao.
Bis dann. Ciao.